Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Nina Bust-Bartels bin ich und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova und ihr bekommt hier jede Woche zwei spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Heute geht es um die Wirtschaftspolitik von Donald Trump.
Disruption, das Zerstören von Normen, von Regeln, von Verträgen und das Ersetzen durch andere Dinge, die er für wichtiger hält.
So fasst der Wirtschaftswissenschaftler Rolf Langhammer Trumps Wirtschaftspolitik zusammen. Rolf Langhammer war stellvertretender Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft und Professor für internationale Beziehungen und Entwicklungsökonomik an der Universität Kiel. Mittlerweile ist er im Ruhestand, er forscht aber trotzdem weiter am Kiel-Institut für Weltwirtschaft. In seinem Vortrag analysiert Rolf Langhammer, welche Auswirkungen Trumps Wirtschaftspolitik hat.
Seine Devise ist Drill, Baby, Drill. Und das bedeutet, dass die amerikanische Rohölproduktion deutlich hochgegangen ist. Nun kann man sagen, gut, amerikanisches Problem, sie werden sich selber damit in den Finger schneiden, aber es hat eben auch zur Konsequenz, dass viele Handelspartner dieser Politik folgen und übrigens auch der Europäischen Union.
Neben der Umweltpolitik sind vor allem Trumps Handelspolitik und seine Geldpolitik für die Weltwirtschaft und auch für uns hier in Deutschland relevant. Aber auch innenpolitische Entscheidungen wie Trumps Fiskalpolitik haben internationale Auswirkungen.
Amerika macht Schulden, als ob es kein Morgen gibt. Die Frage ist immer, ist Amerika in der Lage, diese Schulden zu bedienen?
Rolf Langhammer hat seinen Vortrag bereits am 29. Januar gehalten, also noch bevor der US Supreme Court die von Trump verhängten Zölle für unrechtmäßig erklärt hat. Seitdem hat sich in Sachen Zölle ja einiges getan. Rolf Langhammer erklärt in seinem Vortrag aber noch einmal ganz grundlegend, wie sich Zölle auf die US-Wirtschaft auswirken und was das für die Weltwirtschaft bedeutet. Sein Vortrag heißt Disruption als Geschäftsmodell, eine wirtschaftliche Zwischenbilanz.
Ja, erstmal, wie sagt man bei uns, Moin aus Kiel. Ich freue mich, dass so viele zugeschaltet sind. Das Thema ist spannend. Wir haben ein Jahr Donald Trump jetzt erlebt. Und in meinem Vortrag wird es darum gehen, was wir aus diesem einen Jahr A wissen und B, welche Schlüsse wir vielleicht für die Zukunft ziehen können. Also, das Thema Disruption als Geschäftsmodell. Wir haben ein Jahr Donald Trump hinter uns. Wir haben drei Jahre vor uns. Die Frage ist, was wissen wir aus diesem einen Jahr, das ja wirklich aufregend war. Woher habe ich diesen Begriff Disruption? Nun, vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, mit einem amerikanischen Senator, mit einem ehemaligen republikanischen Senator aus Minnesota zu sprechen. Und ich fragte ihn, was man einem europäischen Publikum sozusagen vermitteln könnte, wenn es um die Frage geht, fassen wir doch das, was Donald Trump will, in einem Wort zusammen. Und seine Aussage war glasklar, Disruption. Das Zerstören von Normen, von Regeln, von Verträgen und das Ersetzen durch andere Dinge, die er für wichtiger hält. Und das ist, finde ich, schon ein ganz wichtiges Charakteristikum seiner Politik. Disruption, also Altes zerstören, vielleicht Neues aufbauen. Und darauf werde ich dann im Einzelnen eingehen. Ich werde mich vor allen Dingen zunächst einmal mit den sogenannten Paradigmen von Donald Trump beschäftigen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er Präsident ist. Wir wissen ihn aus der Zeit 2017 bis 2021. Da wissen wir schon einiges, was ihn getrieben hat. Und wir wissen jetzt auch, wie er das in seiner zweiten Amtszeit, jedenfalls im ersten Jahr, umgesetzt hat. Also diese sogenannten Paradigmen, ich werde 10 davon diskutieren, die sind sehr, sehr wichtig. Sie charakterisieren ihn und vor allen Dingen auch seine Politik. Und dann werde ich etwas vergleichen, was wichtig ist, einfach deswegen, weil wir ja am 3. November dieses Jahres die Zwischenwahlen haben. Und wir hatten sie auch 2018. Und wenn der amerikanische Wähler ähnlich handelt, wie er es 2018 getan hat, nachdem er ein Jahr der ersten Amtszeit von Donald Trump erlebt hat, dann ist das ein guter Indikator dafür, was er vielleicht jetzt am Ende dieses Jahres für Entscheidungen trifft. Es wird ja ein Großteil des Kongresses neu gewählt. Und da geht es um zwei Kriterien. Das ist einmal das wirtschaftliche Wachstum und dann natürlich um die Inflation, die für Amerika sehr, sehr wichtig ist. Und Trump weiß, die Entscheidung in den Wahlbüros wird wahrscheinlich auch unter anderem an der Frage hängen, wie die Inflation sich in den USA weiter bewegt. Dann werde ich auf drei Politiken eingehen. Das erste ist Ihnen sicherlich sehr bekannt. Das ist die Handelspolitik. Ich nenne sie Hochfrequenztransaktion, weil er jeden Tag etwas Neues macht. Unter Bedingungen des Diktatorspiels. Klingt jetzt ein bisschen theoretisch. Aus der Spieltheorie gibt es das sogenannte Diktatorspiel. Einer setzt Bedingungen und die anderen haben sich anzupassen. Sie können zurückweisen und reagieren, anders als bei einem Ultimatumspiel. Und so verhält er sich ja auch, nicht? Er droht mit bestimmten Maßnahmen und zwingt uns eine Gegenhandlung auf. Und wir werden sehen, was das für Konsequenzen hatte in diesem Jahr, das ja jetzt schon abgelaufen ist. Die zweite Politikebene ist die Umweltpolitik. Wir wissen, dass er die Umweltschutzgesetze abgebaut hat, alles auf links gedreht, also wieder zurück in die fossilen Energien, weg von den Erneuerbaren, was das für Konsequenzen hat. Und wir werden sehen, dass das erhebliche Konsequenzen hat, auch für die Weltwirtschaft, weil viele Länder ihm in dieser Politik zu folgen scheinen. Der fünfte Punkt, Trumps Sicht auf den Dollar als Leitwährung. Und das ist etwas, was bei uns häufig unter dem Radar fliegt. Wir sehen einen schwachen Dollar. Trumps Sicht auf den Dollar ist sehr zwiespältig. Er hat Politikmaßnahmen eingeleitet, die dem privaten Geld als Zahlungsmittel eine wichtigere Position einräumen als in den letzten Jahren, als es überhaupt in der Vergangenheit der Fall war. Es hängt sehr mit sogenannten, nicht mit Kryptowährungen zusammen, aber mit Währungen, die technologisch fortgeschritten sind und die an den Bankensystemen vorbeigehen. Und das hat erhebliche Konsequenzen. Das ist etwas komplexer als Handel und Umwelt. Insofern werde ich da ein bisschen ausholen, weil da aus meiner Sicht die größte Sorge und für eine Krise oder eine Finanzkrise in Sicht ist, die wir schon 2008 ja einmal erlebt hatten. Und zum Schluss blicke nach vorn, was natürlich nichts anderes heißt, als dass meine Kristallkugel relativ dunkel ist. Wir wissen es einfach nicht. Aber trotzdem kann man ja einiges analysieren. So, wir haben jetzt zunächst einmal die bekannten Paradigmen. Das erste Paradigma ist, dass Institutionen von regionaler Größe, wie zum Beispiel die Europäische Union, aus seiner Sicht gegen die Interessen der USA gerichtet sind. Sie schädigen in seiner Sicht die USA. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Paradigma von ihm. Das war schon 2017 so und es ist auch 2025 so. Mit anderen Worten, er mag die EU nicht. Er möchte sie spalten. Für ihn gibt es nur Nationalstaaten, mit denen man verhandeln kann. Und natürlich in einem solchen Verhandlungsspiel ist er meist der Stärkere. Übrigens ist er da in guter Gemeinschaft, denn der chinesische Präsident Xi Jinping sieht die Europäische Union und andere Institutionen und bis hin zu den Vereinten Nationen ähnlich kritisch. Auch für ihn stehen Nationalstaaten im Vordergrund und nicht so sehr eine Gemeinschaft. Zweites Paradigma ist, Handel ist schlecht, Trade is bad, wobei es da verschiedene Spielarten gibt. In seiner ersten Amtszeit war für ihn wichtig, dass der gesamte Handel, also Importe wie Exporte, schlecht sind. Amerika ist eine sehr große Volkswirtschaft, eine nach Binnen orientierte Volkswirtschaft. Man glaubt, man könnte auch ohne den Handel auskommen. Nennen wir mal das als die autarkistische Position. Das hat sich jetzt etwas geändert, denn jetzt gibt es die merkantilistische Position. Und das bedeutet, diese merkantilistische Position sieht vor, dass Exporte gut sind und Importe schlecht. Das ist das, was Trump will. Er beklagt sich, dass Europa keine amerikanischen Autos kauft. Jedenfalls die, die aus den USA kommen, und möchte gerne, dass natürlich die Importe der USA behindert werden. Das ist sozusagen sein Paradigma. Und der nächste Punkt ist natürlich, das nächste Paradigma ist, dass die Umweltveränderung, der Klimawandel, ein Fake ist, ein Hoax. Das ist etwas, was ihn umtreibt. Wer in Amerika als Angestellter der Regierung dieses Wort Klimawandel in den Mund nimmt, wird Gefahr laufen, seinen Job zu verlieren. Das ist für ihn kein Thema. Das hat natürlich erhebliche Konsequenzen für die Erneuerbaren, die unter Präsident Biden so wichtig waren. Der nächste Paradigma ist, dass, ja, sagen wir es mal so, dass die Rolle des Dollars für ihn zwiespältig ist. Zwiespältig deswegen, weil er im Grunde genommen einen schwachen Dollar möchte, weil er glaubt, die Exporte würden dadurch gestärkt. Und auf der anderen Seite weiß er, dass der Dollar eine globale Währung ist und dass ein schwacher Dollar, der unter Umständen eine Schwächeperiode der amerikanischen Wirtschaft einzeichnen würde, damit zu bezahlen wäre, dass Risikozuschläge auf amerikanische Staatspapiere geleistet werden müssten. Also hier ist er auch in einer gewissen zwiespältigen Position. Der nächste Paradigma ist, dass er am Kongress vorbei regiert. Er braucht das Parlament nicht, das stört ihn. In der Schnelligkeit, aber auch in der Unberechenbarkeit, wie das Parlament entscheiden könnte, also Kongress und Repräsentantenhaus. Er regiert mit Notstandsdekreten und davon hat er sehr, sehr viele herausgegeben. Und das ist für ihn ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den er immer wieder hervorhebt. Und dann hat er natürlich noch weitere Paradigmen, die im Grunde genommen immer wieder zeigen, er sieht das Ausland vielfach als Gegner, als Feind. Und diesem Feind hat man zu begegnen, indem man Bedingungen setzt, auf die andere reagieren müssen. Er wird also nicht von heute auf morgen etwas verkünden, sondern er droht mit etwas und gibt dem Gegner die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen, 3 Wochen zu reagieren. Das ist sein Modell und das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen. Und diese Politik natürlich zwingt die Partner zu Reaktionen oder eben auch zu entsprechenden, sagen wir mal, Stillhalteverhalten, dass man sagt, lassen wir ihn doch einfach kommen, es wird wohl nicht so schlimm kommen. Und da gibt es dieses berühmte Wort TACO oder TACO. Trump always chickens out. Im Zweifel oder wenn es hart auf hart kommt, zieht er zurück. Und wir haben eine ganze Menge Evidenz dafür, dass das in der Vergangenheit so war. Diese Paradigmen zusammen ergeben ein Bild, nämlich eines Transaktionalisten, der schnell handelt, der schnell auch seine Meinung ändert, der Partner unter Druck setzt und der vom Ausland nichts Gutes erwartet, prinzipiell. Zum Beispiel eben, dass ein Handelsbilanzdefizit für ihn eine, wenn man sich räuberische Maßnahme des Auslands ist, bedeutet das, dass Ausland sich in ungerechtfertigter Weise am amerikanischen Wohlstand beteiligt. Wieso ist das so? Weil er natürlich, wenn das die USA ein Defizit fahren, und das tun sie ja mit sehr vielen Ländern, ein Handelsbilanzdefizit, dass das dazu führt, dass die Kehrseite der Medaille, nämlich die Verschuldung der Amerikaner zunimmt. Auf diese Schulden müssen die USA Zinsen bezahlen, die sind nicht sehr hoch, denn es ist eine Leitwährung, die so weit akzeptiert wird und soweit gewünscht wird als Leitwährung, dass eben das Ausland bereit ist, niedrigere Zinsen zu nehmen, aber nichtsdestoweniger ganz umsonst ist es auch nicht. Mit anderen Worten, für ihn ist das eben eine räuberische Maßnahme des Auslands. Ich gebe Ihnen mal ein praktisches Beispiel, man würde es kaum glauben. Die Hartz-IV-Reformen Deutschlands wurden in seiner ersten Amtszeit so interpretiert, dass Deutschland, wenn man so will, seine Währung unterbewertete und dadurch einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil bekam und dass dadurch amerikanische Konsumenten mehr von deutschen Produkten kauften, als sie sonst getan hätten und dass damit das Handelsbilanzdefizit zustande gekommen ist oder sich vergrößert hatte und dass das eben eine, wenn man so will, ein Raub amerikanischen Wohlstands war. Diese Sichtweise hat sich unter seinen Beratern, allen voran Peter Navarro, immer wieder hervorgehoben. So, das sind die Paradigmen und jetzt zur Wachstum und Inflation. Das ist sehr interessant. Ich habe hier die Prognosen des Internationalen Währungsfonds vom Januar 2017 vor dem ersten Amtsantritt von Donald Trump. Die Prognosen des Währungsfonds kommen immer Anfang Januar und sein Amtsantritt war ja am 20. Januar 2017. Da war die Prognose für das Wirtschaftswachstum etwa so bei 2,3%. Fakt war, dass dieses Wachstum so etwa erzielt wurde. Die Inflation lag unterhalb der normalen Grenze, die die amerikanische Notenbank ansieht, also 2%. Die Inflation war nachher ein bisschen höher. Hier sieht das jetzt ganz anders aus in diesem Jahr. Die Prognose des Währungsfonds bevor Trump letzten Januar sein Amt antritt, lag bei 2,7%. Und nachdem er am 2. April dann seine exorbitanten Zölle, den sogenannten Befreiungstag, verkündete, viele erinnern sich von ihnen, großer Auftritt im Rosengarten des Weißen Hauses, hat der Währungsfonds in einer für mich noch nie dagewesenen Weise die Prognose reduziert auf 1,8%. Mit anderen Worten, ein Drittel des erwarteten Wirtschaftswachstums aufgrund der enormen Unsicherheit und des Chaos, das er mit diesen Zöllen angerichtet hat, eben um ein Drittel gekürzt. Nun, die Prognose für dieses Jahr liegt so etwa bei 2% im Wachstum. Aber was viel wichtiger ist, das ist die Inflation eben im Prognosefenster Januar 2025 bei 3%. Und sie wird im Grunde genommen jetzt erwartet auch weit über dem Notenbankziel von 2%. Für das nächste Jahr erwarten meine Kollegen ein Wachstum der Inflation von 3%. Und das würde bedeuten, wenn der Wähler wirklich Inflation und Wachstum als Kriterium nimmt für seine Wahlentscheidung am 3. November dieses Jahres, dann würde es für Trump nicht sehr gut aussehen. Ja, das ist aber eine ganz wichtige Aussage, denn das Wachstum ist deutlich niedriger, als es vor dem Amtsantritt von Trump war. Es ist runtergegangen. Es hat sich jetzt etwas stabilisiert. Amerika ist eine relativ resiliente Wirtschaft, also widerstandsfähig. Außerdem sind nicht die schlimmsten Erwartungen eingetreten, was die Zölle anlangt, die Trump verkündet hatte. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber insgesamt muss man aus diesem Bild eben sehen, es sieht nicht so gut aus, relativ gut aus, wie noch 2017/18. Und da hat er ja bei den Zwischenwahlen 2018 kräftig verloren. Also es könnte durchaus sein, dass dies am 3. November 2026 auch der Fall sein wird. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Aussage. Und die steht ganz im Gegensatz zu dem, was er sagt. Er hat in Davos noch verkündet, die Inflation ist besiegt. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Es gibt sogar amerikanische Institute, die am Ende dieses Jahres vielleicht eine 4% Inflation sehen. Einfach deswegen, weil der Effekt der Zölle jetzt richtig sichtbar wird, der wird verzögert sichtbar und also nicht sofort. Und zum anderen eben auch die Wirtschaftsentwicklung bei Weitem nicht so war, wie wir uns das vorgestellt hatten oder wie sich die internationalen Prognostiker das vorgestellt hatten, bevor Donald Trump sein Amt angetreten hat. Und hinzu kommt natürlich ein enormes Maß an Unsicherheit. Hier haben wir einen Weltunsicherheit-Index, der seit vielen Jahren gemessen wird. Es ist ganz einfach in den internationalen Wirtschaftszeitschriften, die beispielsweise von Economist und dieser Verlagsgruppe herausgegeben wird. Wie häufig wird der Begriff Unsicherheit dort zur Sprache gebracht? Wir haben diese Untersuchung seit 2008 und Sie sehen, dass auf der einen Seite in der Corona-Zeit, also 2020, dieser Unsicherheitsindex mächtig hochging. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was nachher mit dem 2. April 2025 dann hereinbrach, also ein absoluter Weltrekord in Bezug auf Unsicherheit. Es hat sich, Sie sehen jetzt, ein wenig zurückgebildet. Vielleicht gibt es da auch einen Gewöhnungseffekt. Aber es bedeutet natürlich auch, dass diese Unsicherheit weiter da ist. Und wir wissen, Unsicherheit ist Gift für Investitionen, sowohl in den USA selber als auch natürlich bei den Handelspartnern. Hier geht es ja im Wesentlichen um die Handelsbeziehungen. Und das heißt also, diese Unsicherheit ist eine schwere Hypothek für die wirtschaftliche Entwicklung. Das zeigen alle Prognosen, die jetzt auch vom Kieler Institut, aber auch von vielen anderen Institutionen abgegeben werden, speziell vom Internationalen Währungsfonds, von der OECD, von der EU. Sie alle betonen dieses hohe Maß an Unsicherheit, das mit Trumps Politik eben zusammenhängt. Und diese Politik setzt sich jetzt um im Handel. Und da sehen wir im Handel etwas, was zu erwarten war. Nach dem 1., also 2. April, gingen die Zölle mächtig hoch. Und jetzt müssen wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Zöllen, nämlich den Zöllen, die er verkündet hatte, die also sozusagen auf dem Papier standen, also teilweise in dreistelliger Höhe, speziell gegen einzelne Länder wie China, aber eben auch jedes Land der Welt kriegt sein Fett ab. Jeder kriegt einen speziellen Zoll verpasst. Aber das sind die Zölle, die auf dem Papier standen. Was viel wichtiger ist, sind die sogenannten effektiven Zölle. Und diese effektiven Zölle sind im Grunde genommen die Zolleinnahmen gemessen am Importvolumen, also am Importen, die getätigt worden sind. Da viele Händler, speziell Importeure, in Erwartung höherer Zölle Produkte geordert hatten, sogenanntes Frontloading, also vorgezogen haben, war dann dieser sogenannte Effektivzoll immer deutlich niedriger. Er lag also immer, auch in der Spitzenzeit nach dem 2. April 2025, immer unter 30%. Und er liegt jetzt so etwa bei zwischen 13-17%. Das sind die letzten Daten von der Yale-Universität. Manche sagen, er ist jetzt bei 13%. Das klingt harmlos, 13%. Aber wenn Sie sich vor Augen führen, dass die sogenannten Maisbegünstigungszölle, also die in der Welthandelsorganisation vereinbarten und gebundenen Zölle der USA im Industriegüterbereich vor Trump bei 3-4% lagen, da haben wir hier so also einen Faktor, der etwa um das 3-5-fache höher ist. Also gemessen an der Zeit zu Biden sind die Zölle dramatisch gestiegen. Gemessen daran, was viele befürchtet hatten nach dem 2. April, hat es sich eben nicht so erwiesen. Bestes Beispiel, der sogenannte Deal, also die Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und den USA im August letzten Jahres in Schottland zwischen zwei Golfspielen von Donald Trump, dass Frau von der Leyen bereit war, hinzunehmen, dass europäische Exporte in die USA jetzt mit 15% bezollt werden und die amerikanischen Exporte in die EU jetzt praktisch mit Ausnahme einiger Agrarprodukte jetzt bei null sind. Das ist auch, wenn man so will, ein klarer Verstoß gegen die Regeln der Welthandelsorganisation. Die EU hat sich da deutlich erpressen lassen, also in einer wirklich dramatischen Art und Weise. Aber wie gesagt, diese Zölle sind auch gemessen daran, und sagte immer Frau von der Leyen, was wäre es gewesen, wenn es noch schlimmer gekommen wäre, wenn also die Zölle weit über 15% gewesen wären, dann hat man also das kleinere Übel gewählt, aber nichtsdestoweniger, diese Zölle sind deutlich höher als noch zur Zeit von Joe Biden. Was hat das für Konsequenzen für das Wirtschaftswachstum? Nun, wir erwarten, dass dieses Wirtschaftswachstum dadurch einen Einbruch erlitten hat von etwa 0,4%. Also ein Teil des Wirtschaftswachstums der USA wird von den Zöllen weggefressen. Und dass sich dieser Effekt eben erst sehr langfristig zurückbildet. Es bleibt also hier nach den Prognosen bis in die 30er Jahre ein nennenswerter Effekt, einfach deswegen, weil wir wissen, dass Importzölle wie eine implizite Besteuerung der Exporte wirken. Das heißt, sie belasten auf der einen Seite die Konsumenten und die Konsumenten leiden erheblich. Ein durchschnittsamerikanischer Haushalt nach diesen Schätzungen verliert $1,500 an Einkommen aufgrund der höheren Preise. Und auf der anderen Seite sind natürlich diese Zölle auch eine Belastung der weiterverarbeitenden amerikanischen Industrie. Also die Zölle auf Stahl und Aluminium, das ist sein Lieblingsprodukt, das er bezollt. Bedeutet natürlich, dass die weiterverarbeitenden Industrien, also die Schiffbauindustrie, die Flugzeugindustrie, die Automobilindustrie, die alle Stahl und Aluminium verbrauchen, eben auch höhere Kosten haben, die sie entweder auf den Konsumenten überwälzen oder eben dann auch nicht im Weltmarkt durchsetzen können, weil die Konkurrenten eben billiger sind. So. Also dieser Effekt ist wesentlich. Es bedeutet für die USA ganz klar ein Wohlstandsverlust für die Konsumenten. Und was ganz wichtig ist, wer unter den Konsumenten belastet wird, das sind die ärmeren Schichten. Wir wissen, dass Zölle immer eine regressive Wirkung haben, im Gegensatz zu Einkommensteuern, die ja eine progressive Wirkung haben. Hier werden also die Ärmeren aufgrund ihres Warenkorbs stärker belastet, auch weil sie eine höhere Konsumquote haben als die Wohlhabenderen. Also bei ihnen geht mehr in den Konsum und sie leiden also unter den Zöllen besonders stark. Ob das nun bei den Wahlen dann eine Rolle spielt, ob die ärmeren oder die niedrigeren Einkommensschichten sich dann gegen Trump wenden, werden wir sehen. Aber Tatsache ist, diese Zölle haben eine klar negative Wirkung für die Einkommensverteilung zwischen Arm und Reich. Sie machen die Schere zwischen Arm und Reich einfach größer. Das ignoriert er, weil er auf der anderen Seite sagt, diese Zölle sind ein Ersatz für meine Einkommensteuersenkungen. Das ist ein großer Irrtum, denn Zölle tragen durchschnittlich nur zu 2% der amerikanischen Staatseinnahmen bei. In der Spitzenzeit nach dem 2. April waren das 8%, jetzt ist es wieder zurückgegangen. Also niemals, niemals werden Zölle in den USA und in allen reichen Ländern ist das so, an die Stelle von Einkommensteuern treten können. Nie. Das ist einfach ein Irrglaube von ihm, aber er lässt davon auch nicht los. Er glaubt immer noch, dass er, und ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen, auf seine Steuerpolitik eben mit Zöllen das kompensieren kann, was er an Einkommensteuersenkungen macht oder plant. Vieles wird ja erst im nächsten Jahr umgesetzt. Vor allen Dingen eben auch, wie das Steuersenkungen für die Wohlhabenderen. Also das ist eine Politik, die ganz klar gegen die ärmeren Schichten gerichtet ist. Es kostet den amerikanischen Haushalt etwas, es kostet die amerikanische Wirtschaft etwas. Kommen wir jetzt zur Umweltpolitik. Seine Devise ist Drill, Baby, Drill. Und das bedeutet, dass die amerikanische Rohölproduktion deutlich hochgegangen ist. Nun kann man sagen, gut, amerikanisches Problem, sie werden sich selber damit in den Finger schneiden, aber es hat eben auch zur Konsequenz, dass viele Handelspartner dieser Politik folgen und übrigens auch der Europäischen Union. Sie wissen, es gibt jetzt eine Abkehr vom Verbrenner aus, also aus vom Verbrenner aus. In vielen Maßnahmen hat man jetzt wieder Dinge, die man vorhatte in Bezug auf Erneuerbare, geschoben zeitlich. Wir wollten 2027 das sogenannte europäische Handelssystem, das für die Industrie besteht, also Emissionszertifikate kaufen zu CO2-Preisen, sollte auf den Verkehr und auf Gebäude erweitert werden, wäre also tanken deutlich teurer geworden und heizen. Das ist jetzt um ein Jahr verschoben worden. Und so wird es bei anderen Maßnahmen auch gehen. Wir nennen das den Omnibus-1-Effekt. Das ist das, was die EU macht. Sie wäscht das ein bisschen weich. Aber nichtsdestoweniger ist es eine versteckte Abkehr von der Politik gegen den Klimawandel. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und die Amerikaner haben es vorgemacht. Jetzt komme ich zum schwierigsten Thema. Und das ist seine Politik, die Sicht auf den Dollar als Leitwährung. Ich hatte es bereits eingangs erwähnt, er hat eine sehr zwiespältige Sicht. Er möchte den Dollar eher schwach haben, weil er glaubt, dass ein schwacher Dollar die Importe behindert und die Exporte fördert. Das ist sicherlich grundsätzlich der Fall und wir haben jetzt zurzeit einen schwachen Dollar. Die Schwäche des Dollars könnte aber dazu führen, dass eben die Investoren, die amerikanische Staatspapiere kaufen im Ausland, sich über die Bonität von Dollar nicht mehr so ganz sicher sind, wie das früher der Fall war. Wir sehen eine De-Dollarisierung auf den Weltmärkten. Mit anderen Worten, der Dollar als Reservewährung, die mal früher bei 70% lagen, liegen jetzt nur noch bei 56%. Viele Länder auf der Welt, vor allen Dingen auch viele Schwellen- und Entwicklungsländer, zum Beispiel Brasilien, vor allen Dingen China, aber auch Indien, lösen sich vom Dollar, kaufen also keine Staatspapiere mehr, die sogenannten Treasuries, sondern ziehen sich daraus zurück und versuchen, in Alternativen zu gehen. Und die Alternative wäre an sich der Euro, aber der Euro ist viel zu unbedeutend als Leitwährung, hat einen Anteil von 20% an den Weltdevisenreserven. Und so ist es gekommen, dass jetzt Gold die zweitwichtigste Reservewährung ist. Einfach deswegen, weil der Wert des Goldes so stark gestiegen ist. Liegt jetzt auch etwas knapp über 20%. Und das ist schon eine ganz erhebliche Entwicklung. Das bedeutet also, dass viele öffentliche Anleger nicht mehr bereit sind, so sich in Dollar zu engagieren und den Dollar als sicheren Hafen zu sehen. Das hat Trump verstanden. Und deswegen hat er jetzt, wenn man so will, eine neue Schleuse geöffnet. Er gibt privaten Unternehmen die Möglichkeit, privates Geld als Zahlungsmittel zu emittieren, wenn dieses private Geld, sie heißen Stablecoins, dafür gibt es auch ein Gesetz, mit entsprechenden Dollareinlagen unterlegt werden. Also als Sicherheit. Das heißt, ein Unternehmen, das jetzt, und das sind zwei große Unternehmen im Wesentlichen in den USA, Tifa und Circle, die diese Stablecoins emittieren als Zahlungsmittel, müssen dann, wenn sie dieses Geld emittieren, dieses Zahlungsmittel emittieren, als Sicherheit entweder Staatspapiere oder Zentralbankgeld, also Dollars, haben. Das bedeutet, dass an die Stelle von öffentlichen Einrichtungen, die amerikanische Staatspapiere kaufen, immer mehr jetzt die privaten treten. Und hier sehen Sie zwei Grafiken, die den Vormarsch von Stablecoins in den letzten Jahren zeigen. Das ist bei uns im Wesentlichen unter dem Radar gewesen, denn diese Stablecoins sind nichts anderes als ein Zahlungsmittel am Bankensektor vorbei, vor allen Dingen in Ländern, die selber kein starkes Bankensystem haben. Das sind vor allen Dingen Entwicklungsländer. Vom Währungsfonds gibt es Untersuchungen, dass in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern diese Stablecoins als Zahlungsmittel, zum Beispiel auch für Gastarbeiterüberweisungen, sehr, sehr günstig, viel günstiger, viel niedrigere Gebühren umgesetzt werden können als beispielsweise über das normale Bankensystem. Die Technik läuft über sogenannte Blockchains, also ein elektronisches Kontenbuch, in dem dieser Zahlungsvorgang absolut sicher verschlüsselt wird. Nur diejenigen, die an diesem Zahlungsvorgang beteiligt werden, haben Zugang zu diesem elektronischen Kontenbuch. Und die Zahlung ergeht sehr, sehr schnell. Das ist also für die Tech-Industrien, für die amerikanischen Tech-Industrien, die sehr mit diesen sogenannten, das nennt man Tokenization arbeiten, also mit der Verschlüsselung von solchen Zahlungsvorgängen arbeiten, ein sehr, sehr lukratives Geschäft, vor allen Dingen außerhalb der Industrieländer, bei denen das immer noch über die Zentralbanken läuft und vor allen Dingen auch über die Geschäftsbanken, in vielen Entwicklungsländern aber nicht. Und da viele Entwicklungsländer eben relativ teure Überweisungssysteme haben, haben da die Stablecoins einen erheblichen Anteil gewonnen. Und Sie sehen hier als Käufer von Stablecoins oder von amerikanischen Treasuries diese beiden Unternehmen, Circle und Tether, das sind die orangefarbenen Balken, die langsam, aber noch nicht umfassend, an die Stelle der öffentlichen Zentralbanken oder öffentlichen Einrichtungen treten, die amerikanische Schatzpapiere kaufen. Sie haben vielleicht in der Zeitung gelesen, dass vor ein paar Tagen ein dänischer Pensionsfonds solche Staatspapiere abgestoßen hat. Das ist ein relativ kleiner Vorgang, nicht so groß, aber andere Länder und vor allen Dingen China hat sich in dieser Hinsicht sehr von diesen Staatspapieren gelöst, sodass heute der wichtigste Käufer heute schon im Grunde genommen Japan ist und nicht mehr die Volksrepublik China. Also China de-dollarisiert und an die Stelle treten diese privaten Unternehmen, die diese Staatspapiere brauchen als Sicherheit für die Emission ihres Zahlungsmittels Stablecoin. Und das bedeutet auch, dass mit der Zeit Trump plant, diesen Zahlungsmittel weitere Geldfunktionen hinzuzufügen. Sollten sich diese Stablecoins am Markt durchsetzen gegen normale Überweisungen in einem normalen Bankensystem, dann könnte man ihnen auch später mal die beiden weiteren Funktionen von Geld zuweisen oder sie könnten sie gewinnen. Denn Geld hat drei Funktionen. Es ist auf der einen Seite ein Zahlungsmittel, das läuft mit diesen Stablecoins allmählich an. Dann sind sie eine Recheneinheit, mit der man alles umrechnen kann. Das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber vor allen Dingen als Wertaufbewahrungsfunktion. Mit anderen Worten, es würden auf Stablecoins vielleicht auch Zinsen gezahlt, wenn Stablecoins eben auch als Staatspapiere, also als zinstragende Papiere, ausgewiesen würden. So, was hat das für Konsequenzen? Nun, diese Konsequenzen heißen, sollte es einmal eine Vertrauenskrise geben in diesem sozusagen Privatgeldmarkt, sollten diese Unternehmen Probleme haben, weil aus irgendwelchen Gründen Unsicherheit auftritt. Und wir wissen, Wirtschaftskrisen sind fast immer Finanzkrisen und sie treten, wenn man so will, in Sekundenschnelle auf. Denken Sie an den 15. September 2008, als Lehman Brothers zusammenbrach und wir eine Weltfinanzkrise kriegten. Wir hatten sie in kleineren Ausmaßen 1997 in Südostasien. Also Krisen sind immer verbunden mit Finanzkrisen und das geht ruckzuck und eben nicht so langsam wie über Zölle oder sozusagen Realmärkte. Wenn das denn eintreten würde, könnte das Problem auftreten, dass diese privaten Unternehmen, die diese Stablecoins emittieren, rekapitalisiert werden müssten. Und das wäre eine große Herausforderung für die Zentralbank, denn die Zentralbanken sind ja an diesem Geschäft gar nicht beteiligt. Also müsste es eine entsprechende Regulierung geben. Und in den USA ist man unter Trump ganz klar gegen Regulierung und für Deregulierung. Und für die Europäer hat das durchaus auch Funktion. Wir denken ja zum Beispiel darüber nach, einen digitalen Euro einzuführen, sodass jeder ein Konto bei der Europäischen Zentralbank hätte, was letztlich bedeuten würde, dass auch alles am Bankensystem vorbeiginge und Bargeld würde im Wesentlichen seine Funktion verlieren. Fasse ich das zusammen, dann würde ich sagen, unter diesen drei Politiken, die Trump in diesem Jahr angestoßen hat, also die Handelspolitik, die Politik des Unterstützens der fossilen Energien und dann eben als drittes Politikfeld sein Durchsetzen privaten Geldes, dann würde ich sagen, das, was wir am wenigsten sehen, ist in meiner Sicht das Gefährlichste, nämlich dieser dritte Politikfeld von Trump, nämlich den Vormarsch privaten Geldes. Er profitiert von Kryptowährungen, aber wie gesagt, das ist nicht genau das Gleiche. Stablecoins hat schon dadurch, dass eben dieses Unterlegen mit Staatspapieren Voraussetzung ist, schon eine andere Dimension. So, damit komme ich im Grunde genommen zu einer Zusammenfassung dessen, was den Blick nach vorn betrifft. Es sind eine ganze Menge Fragen offen. Die erste Frage ist natürlich, ist seine Politik, die er aus meiner Sicht zulasten der amerikanischen Konsumenten und zulasten der Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Unternehmen in diesem Jahr durchgezogen hat, ist diese Politik für ihn gefährlich, wenn es zur Wahl im November kommt? Und da setzt er etwas entgegen. Und dieses Entgegen ist natürlich die enorme Staatsverschuldung in den USA und ein hohes Budgetdefizit. Bruttostaatsverschuldung der USA, die geht sogar mehrlich auf dieses Niveau vom Währungsfonds geschätzt, bis 2030, so auf die 140%. Und da sind wir dann auf dem Niveau Frankreichs und Italiens. Also eine starke Verschuldung. Deutschland ist da weniger dran, aber wir haben ein anderes System. Wir würden zwar auch die Maastricht-Latte von 60 jetzt reißen, wir kämen nur so langsam auf 80, aber nichtsdestoweniger, bei uns ist das Problem, dass wir eben eine starke implizite Verschuldung haben. Wir haben Ansprüche an ein Bruttosozialprodukt durch das Rentensystem, das noch gar nicht produziert worden ist. Und wenn man diese impliziten Schulden jetzt dazu nimmt, dann würde man schon auch bei uns um einen Faktor, sagen wir 4 bis 5 höher sein als die sogenannte explizite Verschuldung, die hier die offizielle Bruttostaatsverschuldung ist. Und auf der anderen Seite sehen wir halt den Budgetsaldo. Und der ist natürlich in Deutschland auch jetzt weit im Negativen aufgrund unserer Politik des Investitionspakets und des Aufhebens der Schuldenbremse. Also das, was wir sozusagen gerne als Vermögensprojekt bezeichnen, was aber im Wesentlichen doch ein Verschuldungsprojekt ist. Und auf der anderen Seite in den USA ist dieses Budgetdefizit, wird erwartet, dass es auf die, na, sagen wir mal, 6 bis 7% bei 2030 kommt. Das ist schon dramatisch. Ja? Das heißt, Amerika macht Schulden, als ob es keinen Morgen gibt. Und wir sind schon in der Welt jetzt auf einem Schuldenniveau, das auf Weltkriegsniveau, also Ende des Zweiten Weltkrieges ist. Und die Frage ist immer, ist Amerika in der Lage, diese Schulden zu bedienen? Ist es weiter ein so guter Bonit, hat eine so große Bonität, wie das in der Vergangenheit der Fall war? Und da müssen wir Fragezeichen setzen, einfach deswegen, weil es Ideen oder Vorstellungen in den USA gibt, dass die Welt sich an diesen Schulden der USA beteiligen soll durch einen sogenannten Haircut. Da gab es Ideen von Seiten seines Chefberaters Stephen Miron zu sagen, warum können wir nicht den ausländischen Haltern amerikanischer Schulden einen Schuldenschnitt verpassen, wenn sie nicht bereit sind, sich in unserem Sinne zu bewegen. Das heißt also, entweder das Handels- oder Leistungsbilanz der Defizit der USA zu reduzieren. Aber auf der anderen Seite weiß die ganze Welt, dass das mit Handel nichts zu tun hat, sondern im Wesentlichen damit zu tun hat, dass die Amerikaner nicht sparen, aber wir sparen und wir geben es nicht aus, wir konsumieren nicht, die Amerikaner konsumieren, also geben wir unser Geld, was wir nicht ausgeben, den Amerikanern. So läuft das seit Jahrzehnten und wir sind an sich ganz froh, dass Amerika diese riesige Konsummaschine ist, die die Weltwirtschaft am Laufen hält. Und die Schulden der USA sind nichts anderes als die Liquidität, die die Weltwirtschaft braucht, um zu wachsen. So, das war das alte Modell. Aber das könnte durch Trump eben gestört werden, wenn das mit der Verschuldung so weitergeht und wenn es tatsächlich dann einen solchen Schuldenschnitt zulasten der Ausländer gäbe. So, mit dem komme ich zu den Fragen des Blicks nach vorn. Wer kann ihn eigentlich stoppen? Wer setzt Donald Trump ein Stoppschild? Und da gibt es 3, die das könnten. Das sind die Wähler, das sind die Märkte und das sind die Gerichte. So, die Wähler haben am 3. November die Möglichkeit, ihm ein Stoppschild zu setzen. Und die Frage ist, was würde Trump daraufhin tun? Die Gerichte, ja, aber das zieht sich. Und vor allen Dingen kann Trump immer wieder mit neuen Gesetzen kommen aus der Vergangenheit. Und das Dritte sind die Märkte. Und da wissen wir eins ganz klar. Trump reagiert auf die Märkte. Also müssen die Märkte ihm signalisieren, du, was du machst, ist falsch. Und wir sehen das so, dass du dafür oder Amerika dafür einen hohen Preis bezahlt. Er hat bisher immer auf die Märkte reagiert. Wenn die Märkte unruhig wurden, und das tun sie im Grunde genommen bei Zöllen relativ selten, weil sie sagen, naja, Zölle ist nicht so wichtig, Finanzmärkte sind wichtiger, aber nach dem 2. April war es dann doch so, dass er, sagen wir mal, sehr beeindruckt war von den Reaktionen, als dieses Chaos mit den Zöllen verkündet wurde und die Märkte plötzlich einen Risikozuschlag auf amerikanische Staatspapiere wollten. Das heißt, die Kurse sanken und die Zinsen gehen hoch. Und das könnte ihm dann wieder passieren. So, fassen wir das kurz zusammen. Trump hat unglaublich schnell in einem Jahr das umgesetzt, was in seiner Choreografie, in seinem Wahlprogramm schon vorher bekannt war. Es dürfte niemanden überrascht haben, was er gemacht hat. Was überrascht, ist die Geschwindigkeit und auch, wenn man so will, das Chaos und die Unstetigkeit seiner Politik. Das war überraschend und damit muss wahrscheinlich in Zukunft weiter gerechnet werden. Und ansonsten muss man sehen, er reagiert auf die Märkte. Wenn die Märkte merken, dass Amerikas Bonität gefährdet wird, dann wird er reagieren, dann wird er zurückziehen, auch wenn für ihn die Zölle und diese Politiken für ihn sein Lieblingsthema bleiben. Auch da merkt man immer wieder, er reagiert. Also Trump always chickens out. Es ist die Hoffnung, dass das in nächster Zeit, wenn die Märkte negativ reagieren und die Inflation hochgeht und er trotzdem den neuen Notenbankpräsidenten zwingt, die Zinsen zu senken, das wäre sozusagen die Blaupause für eine Krise und eine Vertrauenskrise, dass dann tatsächlich Trump hoffentlich zur Besinnung kommt und von seiner erratischen und aus unserer Sicht fehlgeleiteten Politik Abstand nimmt. Ja, vielen Dank.
Das war der Wirtschaftswissenschaftler Rolf Langhammer mit seinem Vortrag Disruption als Geschäftsmodell, eine wirtschaftliche Zwischenbilanz. Rolf Langhammer hat seinen Vortrag am 29. Januar 2026 im Rahmen der Reihe VHS Wissen Live gehalten. Veranstaltet wird die Reihe von der Volkshochschule Esslingen und der Volkshochschule Südost im Landkreis München. Bei den Volkshochschulen kann man ja deutschlandweit super viele verschiedene Kurse machen. Und man kann eben auch Vorträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hören. Wenn ihr da mal schauen wollt, den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.